Ja, herzlich willkommen heute Morgen hier. Schön, euch alle hier zu sehen. Ich würde heute gerne mit euch reden über Wüstenzeiten im Lobpreis. Letzte Woche habe ich es ja schon angekündigt. Und ich habe gedacht, ich gebe euch noch mal eine kleine Übersicht über die Mini-Lobpreisserie. Und zwar haben wir gestartet mit Autorität im Lobpreis, mit Zuversicht vor Gott treten. Und heute soll es weitergehen mit Wüstenzeiten im Lobpreis. Ein Gott, der mich sieht. Und nächste Woche, wir haben es ja schon angekündigt, kommt Jasmin aus der Schweiz, aber gerade in Bedford, zu uns, extra hierher geflogen und wird mit uns darüber reden, was es bedeutet, echt zu sein im Lobpreis. Und wir freuen uns schon mega drauf. Herzliche Einladung auch zu dem Seminar am Samstag davor, ihr wisst es, und zu dem Lobpreis- und Gebetsabend am Abend, vergesst ihn nicht. Es wäre super schön, wenn ein paar Leute von euch mit dabei wären. Ja, ich würde euch gerne, bevor wir richtig starten, in einen kurzen Rückblick mit hineinnehmen. Was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben uns angeschaut, was ist denn Lobpreis überhaupt? Und wir haben festgestellt, die Bibel hat mehrere Begriffe für Lobpreis, zum Beispiel Halal oder auch Yada, und es bedeutet jubeln, strahlen, laut loben und daher auch Halleluja, wie wir bei den Gospelchören immer finden. Und im Griechischen benutzt die Bibel das Wort proskuneo und es bedeutet niederfallen, anbeten oder auch innig küssen. Wir sehen also, die Bibel meint beim Lobpreis nicht nur singen, sondern es umfasst danken, Toda, jubeln, Halal, knien, Barach und Hände erheben, Yada. Und Hingabe proskuneo, also eigentlich den ganzen Menschen. Dann haben wir geklärt, warum machen wir eigentlich Lobpreis? Und ich habe euch erzählt von einem meiner Lieblingsbücher von N.T. Wright, das heißt Simply Christian, warum Christsein Sinn macht. Und wenn es vielleicht irgendeine Frage ist, ja, womit du gerade kämpfst oder wo du Fragen hast, dann kann ich dir dieses Buch wirklich total empfehlen. Es ist einfach ein richtig tolles Buch und es hat ein paar Fragen beantwortet bei mir. Und wir haben gesehen, dass Anbetung laut N.T. Wright die natürlichste Reaktion des Geschöpfes, also uns, auf unseren Schöpfer, also Gott ist. Und wir alle möchten anbeten und dass Christen und Nicht-Christen gleichermaßen. Anbetung ist also kein Vorrecht von uns Christen, sondern es ist auch etwas, was Nicht-Christen in ihnen haben, in ihren Herzen haben. Und N.T. Wright sagt, es gibt die vier Echos der Anbetung in uns. Das eine ist Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Sehnsucht nach Spiritualität, Sehnsucht nach Beziehung und Sehnsucht nach Schönheit. Aber was haben denn jetzt eigentlich Wüstenzeiten mit Lobpreis zu tun? Ja, letzte Woche haben wir auch noch darüber geredet, was es bedeutet, in der Autorität Jesu vor dem Vater zu stehen und bedeutungsvollen Lobpreis zu machen. Und wir haben auch gelernt, dass es eine ganzheitliche Anbetung gibt. Doch wenn du das nun tust, wenn du nun wirklich in der Autorität Jesu vor dem Vater stehst, im Lobpreis oder auch im Gebet, dann wird Folgendes passieren. Du kommst ganz nah an das Vaterherz heran, du hörst Gottes Herzschlag. Aber deine neu gefundene Autorität, sie wird herausgefordert werden. Sie wird getestet werden, sie wird versucht werden, sie wird geformt werden, denn sie soll wachsen. Und du musst lernen, was es bedeutet, Gottes Stimme von allen anderen Stimmen zu unterscheiden. Und es ist halt eben schwer, das zu unterscheiden, wenn alles um dich herum in deinem Alltag einfach so, so laut ist. Und deshalb wollen wir uns heute Wüstenzeiten im Lobpreis anschauen. Deshalb wollen wir von der Bibel lernen, wie wir mit solchen kraftvollen Zeiten umgehen können und wie Lobpreis uns dabei vielleicht sogar noch helfen kann. Ja, Wüstenzeiten im Lobpreis. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das Wort Wüste hört. Also ich denke dann erstmal an Staub, Leere, Hitze, Durst, also auf keinen Fall irgendetwas Gutes. Aber in der Bibel lesen wir eigentlich schon, dass Mose floh in die Wüste, aber er wurde danach zum Befreier. Elia fand in der Wüste nicht den Tod, sondern neue Kraft. David schrieb in der Wüste seine ehrlichsten Psalmen überhaupt. und Jesus selbst wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ich habe euch deswegen ein paar andere Bilder von Wüste mal mitgebracht. Ja, das ist ein Sternenhimmel in der Wüste, habt ihr vielleicht erkannt. Und dieser Sternenhimmel, der ist sehr klar. Und was passiert hier eigentlich wissenschaftlich gesehen? In der Wüste haben wir kaum künstliches Licht. Wir haben also sehr wenig Lichtverschmutzung. Und in den Städten überstrahlt künstliches Licht meistens die Sterne. In der Wüste gibt es fast keine Lichtquellen. Und deswegen ist der Himmel einfach natürlich dunkel. Und automatisch sind diese Sterne dann einfach heller. In der Wüste haben wir natürlich auch trockene Luft. Was heißt, wir haben weniger Feuchtigkeit, weniger Reflexion und Streuung von Licht und der ganze Himmel wirkt klarer, schärfer und tiefer. In der Wüste haben wir außerdem auch kaum Wolken. Der Blick ist nachts einfach frei und ungehindert. Wir haben stabilere Temperaturen als in den Höhen und bei uns flimmern die Sterne ja manchmal mal so ein bisschen. Habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr in den Himmel schaut, es flimmert immer so ein bisschen leicht. In der Wüste sind diese Effekte geringer. Und die Sterne wirken einfach ruhiger und deutlicher. Wir haben einfach eine große, weite, horizontale Sicht. Eine weite, offene Landschaft und kein Wald, keine Berge. Es geht von Horizont zu Horizont. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Denn was passiert mit der Wüste, wenn sie nur ein paar Tropfen Regen sieht? Ein paar Tropfen Regen können die Wüste zum Leben erwecken. Denn in der Wüste schlummern Samen manchmal jahrzehntelang im Sand. Und nur wenige Tropfen Regen und diese Samen, sie brechen auf und neues Leben kommt hervor. Und was tot aussah, zeigt auf einmal wieder Leben. Die Wüste reagiert sofort auf Wasser, auch wenn es nur ein paar Tropfen sind. Ein paar Tropfen können in der Wüste außerdem auch eine Oase ankündigen. Und wo eine Oase und Wasser ist, da kommen Tiere, da kommen Pflanzen, da kommen Wege, da kommt neues Leben. Wasser ist also in der Wüste ein Vorzeichen für neues Leben. Und hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht? Ja, was, wenn Gott eigentlich nur drauf gewartet hätte, bis du endlich in der Wüste ankommst? Was, wenn sein Wasser und sein Geist und seine Regentropfen dir vielleicht neue Perspektiven geben wollen und neues Leben schenken? Was, wenn er vielleicht eine Oase für dich vorbereitet hat und du hältst aber so krampfhaft an deiner Situation fest, weil du gelernt hast, dass eine Wüste bedeutet Staub, Trocken, Durst und es kann für dich sogar tödlich sein? Das sagt uns auf jeden Fall die Welt und das sagt uns auch unser Verstand. Ja, was auch immer du über Wüste denkst, die Wüste ist auf jeden Fall nicht unser Feind. Sie ist auch nicht unser Schicksal, sie ist nicht unsere Bestimmung und sie ist schon gar nicht unser dauerhafter Lebensort. Denn die Wüste, sie kann innerlich stattfinden oder auch äußerlich. Und beides kann sich genauso intensiv anfühlen. Aber Wüste ist immer eines vor allem, sie ist ein Zwischenland. Blicke auf zum Himmel und zähle die Sterne. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit in 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Ja, was passiert hier in der Bibelstelle? Abraham bekommt den Ruf, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Gott zeigt ihm also seine Berufung unter einem prächtigen Sternenhimmel. Und es ist eigentlich mega, oder? Also ich stelle es mir mega vor, unter so einem Sternenhimmel mal eben Gottes Stimme zu hören. Aber es bedeutet auch, Abraham lebte einfach jahrelang dazwischen, zwischen seiner Herkunft in Haran und seiner Verheißung in Kanaan. Die Wüste war für ihn also Zwischenland ohne feste Heimat. Und es bedeutet auch, Gott gibt uns Verheißungen mitten auf der offenen Ebene. Er gibt sie nicht im Lärm der Stadt, sondern er gibt sie in der Stille der Wüste. Und Abraham lebte in dem Spannungsfeld zwischen Verheißung und Erfüllung. Und was passiert mit Abrahams Glauben in der Bibel? Die Bibel sagt uns, Mose 15, Vers 6, dass Abraham glaubte dem Herrn. Und ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Abraham hat also hier diese Verheißung von Gott bekommen, mitten in der Wüste, unter einem offenen Megasternenhimmel. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und diese Entscheidung ist wichtig, denn es ist der Wille Abrahams, sich für diesen Glauben zu entscheiden. Denn Abraham selber hat in der Wurzel nicht Wurzeln geschlagen, aber sein Glaube hat in der Wüste Wurzeln geschlagen. Denn in dieser Wüste wurde der Bund mit Gott geschlossen, im Zwischenland. Es scheint also so zu sein, als ob die Wüste, die Wildnis oder die Leere, die Einöde, was auch immer du sagen möchtest, Gottes Plan für uns entspricht. Und menschliche Logik sagt, Wüste, das ist ein Ort des Scheiterns. Und göttliche Logik sagt, Wüste, das ist kein Ort des Scheiterns, sondern das ist ein Ort der Verheißung, wie bei Abraham. Das ist ein Ort der Begegnung, ein Ort der Identität, ein Ort der Berufung oder auch die Fortsetzung, das, was danach kommt, nach deinem Scheitern. Der Raum, den Gott dir schenkt für die folgenden Dinge. Ein Raum der Stille. Da kam ein stilles, sanftes Sausen und als Elia es hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Ja, Gottes Stimme ist oft leiser als unsere Erwartungen. Elia zum Beispiel hat hier gerade Feuer vom Himmel kommen sehen und er erwartet wieder ein Megaspektakel. Aber Gott kommt hier nicht im Sturm und er kommt nicht im Erdbeben, er kommt nicht im Feuer, sondern er kommt in einem ganz leisen Hauch. Und Wüstenzeiten zeigen uns, Gott spricht oft anders, als wir es gewohnt sind. Das sanfte Säuseln zeigt auch, Gott ist näher, als Elia denkt. Denn wenn jemand ganz laut ist, weiß nicht, ob ihr es kennt, dann hört man ihn schon von ganz weit weg. Aber wenn jemand flüstert, dann hörst du ihn wirklich nur, wenn er ganz nah neben dir steht. Gott flüstert also, weil er ihm näher ist als sein Schmerz und seine Angst. Näher als alles andere. Und Elia, was macht er? Er verhüllt sein Angesicht, denn er realisiert, das hier ist heiliger Boden, das ist heiliges Land. Gott ist mir gerade super nah. Und Gottes Antwort für Elia ist hier einfach mitten in der Wüste seine Gegenwart. Daraus folgt eine logische Schlussfolgerung. In der Wüste, in Wüstenzeiten, redet Gott einfach lauter. Er ist einfach lauter, weil es ist die Abwesenheit von allem Lärm und von allem anderen, was ihn lauter macht. Was ist die Wüste noch, die Wüstenzeiten? Ein Raum für Echtsein. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Gott ist meines Herzens Trost und mein Teil ewiglich. Das ist ein Psalm von David. Und besonders bei David finden wir diese Psalmen, die geschrieben wurden in der Einöde, in der Bedrängnis, wo er dem Tod näher war als dem Leben. Und es bedeutet auch, dass David echt wurde in der Wüste. Dieses Echtsein wurde in der Wüste geboren und nicht in einem Palast. Es bedeutet, dass seine ehrlichsten Psalmen dort geschrieben worden sind, mitten im Staub, wo er kein Publikum, keine Bühne hatte, nur Gott und sein Herz. Und David zeigt uns, es geht nicht um Perfektion, sondern um Vertrauen. Psalm 63, Gott, du bist mein Gott, ist einer meiner Lieblingspsalme übrigens, den ich suche, meine Seele dürstet nach dir. Denn deine Güte ist besser als Leben und meine Lippen preisen dich. Das ist ein Lobpsalm von David. Und er erzählt von Davids Hingabe. Und Lobpreis ist hier bei David aber auch eine Entscheidung und keine Emotion. Denn David handelt hier aus Gehorsam, aus Leidenschaft und aus Vertrauen. Was ist die Wüste noch? Wüstenzeiten sind Zeiten der Abhängigkeit. Als der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht auf dem Weg durch das Land der Philister, sondern er führte das Volk auf dem Umweg durch die Wüste ans Schilfmeer. Was passiert hier in dieser Geschichte? Ja, wir kennen sie alle ziemlich gut. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei in die Wüste. Und Gott sagt hier auch, komplett entgegen auch dem Credo von meinem alten Mathelehrer, der Umweg ist das Ziel. Und zwar der Umweg an das Schilfmeer. Und wir lesen in dieser Geschichte immer wieder von dem äußeren Scheitern des Volkes Israel. Und was wir aber auch erkennen, dass über diesen Zeitraum von 40 Jahren etwas passiert mit dem Volk. Ja, sie scheitern immer und immer wieder. Aber innerlich passiert etwas. Innerlich entsteht etwas Neues. Ein neues Bewusstsein. Denn Gott schreibt die Geschichte seines Volkes in den Sand. Und so sehr vertraut Gott dem Prozess und so sehr vertraut Gott der Wüste. So sehr, dass er sein geliebtes Volk dorthin schickt. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, damit ich prüfe, ob sie in meinem Gesetz wandeln oder nicht. Ja, Gott ist hier nicht passiv in dieser Geschichte. Und man könnte jetzt auch sagen, ja, das ist ja ein toller Gott, der sein Volk dort in die Wüste schickt. Aber Gott versorgt sein Volk. Denn er lässt etwas vom Himmel regnen, was sie unbedingt brauchen. Manna, Lobpreis. Und Gott schenkt dem Volk Bissen für Bissen und Tag für Tag das, was sie zum Überleben in der Wüste brauchen. Und er schenkt keinen Vorrat, er schenkt keinen Luxus, aber er schenkt genau so viel, dass es reicht. Und dass es reicht zum Überleben. Und wenn man drüber nachdenkt, dann ist es schon hart, aber wenn man richtig drüber nachdenkt, dann ist es auch wunderbar, oder? Er schenkt genau das, was man in der Wüste braucht, Tag für Tag. Nicht mehr, nicht weniger, aber Manna Lobpreis. Und was passiert dann? Wir lesen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt. Gottes Wirken führt zu einem dankbaren Herzen, zu einem Herzen, das im Lobpreis stehen möchte. Das Volk isst Gottes Brot, seine Versorgung, nimmt den Manna Lobpreis entgegen und bekommen ein dankbares Herz. Wir sagen es auch fast jeden Gottesdienst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns Brot für unseren Geist. Gib uns Nahrung für unser geistliches Leben. Gib uns Regentropfen in der Wüste, wie Manna, das vom Himmel fällt. Unseren täglichen Lobpreis, Gott, gib uns heute. Und wenn du vielleicht nicht diese Wüstenzeiten mal erlebt hättest, hättest du vielleicht auch nicht Manna Lobpreis erlebt. Du hättest vielleicht nicht Gottes Versorgung gekannt, hättest nicht erlebt, wie es reichen kann, Stück für Stück und Tag für Tag, wenn nichts anderes mehr reicht, aber wie Gott dich versorgt. Was ist die Wüste noch? Sie ist ein Ort, ein Raum für Berufung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihm, Matthäus 4, 1 bis 2. Und weil es so eng verwoben ist mit der Geschichte von dem Volk Israel, das lese ich euch das auch noch vor. Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, diese 40 Jahre in die Wüste geführt hat, um dich zu demütigen und zu prüfen, was in deinem Herzen ist. Ja, was passiert hier? Und die Antwort ist, hier passiert einfach sehr viel. Denn obwohl wir in der Wüste, in der völligen Leere sind, ist das mal wieder göttliches Prinzip. Der Geist führt Jesus in die Wüste. Und für uns klingt das ja einfach hart, nach Tod, nach Durst, nach Versagen. Aber das Wort Wüste in der Bibel trägt immer dieses Bild mit sich von dem Volk Israel. Die 40-jährige Reise durch die Wildnis. In der Wüste, wo das Volk auch einen Ort der Reinigung fand, einen Ort der Neuorientierung, wo sie ihren wahren Namen kennenlernen durften und ihre Berufung trotz des Scheiterns. Ich habe euch hier ein Zitat von John Mark Comer rausgesucht, weil wir ihn ja so gerne haben. Wüste bedeutet hier nicht unbedingt Sand und Hitze, denn das griechische Wort Eremos hat eine große Bandbreite an Bedeutung. Man kann es übersetzen als Wüste, verlassener Ort, einsamer Ort, öder Ort, stiller Ort, Wildnis. Und es gibt viele Geschichten in allen vier Evangelien über Jesus' Beziehung zu Eremos. Aber diese hier ist die erste. Und Jesus, er liebte diesen Ort. Er liebte Eremos. Und einige seiner wichtigsten Momente geschahen dort. Und wir sehen in der Bibel, wie Jesus ganz früh aufsteht, um in die stillen Räume zu gehen. Und wir sehen, wie er gesucht wird von Leuten, weil er sich dorthin zurückgezogen hat und weil er niemanden mitgenommen hat. Und wir sehen, wie er seine Jünger an verlassene Orte einlädt. Und wir sehen, wie er die frühen Morgen und späten Nächte wählt, um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Und dort in der Wüste ordnet Jesus seinen Namen und seine Berufung immer wieder neu. Ja, Ehre muss. Die Wüste ist also ein Geschenk für dich und mich. Dieser Raum, um anzuhalten, nachzudenken, zu fasten, zu beten, zu loben und der einen Stimme zu begegnen, die dein Bestes will. Und der Geist führte Jesus in die Wüste, um den richtigen Ton zu finden, Kraft und Trost für seinen Dienst zu bekommen und letztlich Gott die Ehre zu geben und der Stimme des Teufels zu widerstehen. Und wenn ihr mich fragt, dann ist das wahrer Lobpreis. Trotzdem müssen wir uns entscheiden, an diesen Ort zu gehen, denn wir werden ihn wahrscheinlich nicht vor einer Netflix-Serie finden. Aber wenn wir uns nicht entscheiden, in diesen stillen, abgeschiedenen und gegenwärtigen Raum mit Gott einzutreten, dann wird einfach diese lauten Orte und diese Geschäftigkeit hier in der Welt, wir werden uns vielleicht in ihr verlieren. Und Wüstenzeiten sind bei Gott keine Strafe. Die Wüste ist ein Geschenk. Ja, auch ich habe schon Wüstenzeiten in meinem Leben mit Gott erlebt. Und vor meiner Zeit in England zum Beispiel bekam ich dieses Bild, dass wenn ich in England ankomme, es einfach alles so sein wird wie bei Alice im Wunderland. Alles wird auf dem Kopf stehen. Ich falle in diese Zeit hinein, ich falle in diese Kultur hinein, in dieses Leben und es wird einfach alles anders sein. Und ich wusste damals nicht, ob ich dem Bild geglaubt habe, aber ich kann euch sagen, ja, so war's. Und es gab in dieser Zeit sehr oft Zweifel. Und es war natürlich auch eine schöne Zeit, aber es war auch eine harte Zeit. Es war eine Zeit von Veränderung, es war eine Zeit von Wüste und eine Zeit von Lob. Und aber auch eine Zeit von Oasen, wo ich gemerkt habe, Gott hat mich gesehen, wirklich gesehen. Und er hat mein geistliches Leben neu sortiert, neu ausgerichtet, im Zwischenland, in der Stille, beim Manna-Lobpreis, in meiner Berufung, an diesem Ort Eremus. Und er hat noch mehr geschenkt. In der Wüste kann auch entstehen Kreativität. Die Abwesenheit von allem, glaub mir, lässt dich kreativ werden. Und es gibt manchmal so viel mehr Wege, Lobpreis zu machen, wenn du keine Lust hast, zu singen und zu jubeln. Und ein Weg davon hier, das ist meine englische Bibel, ist Bible Art Journaling. Und ich habe euch hier zwei Bilder mitgebracht, wie das aussehen kann, wenn man will, wenn man einfach seine Bibel vollmalen möchte. Und für mich war es einfach ein Ausdruck von Lobpreis, von dem, was ich einfach Gott sagen wollte, aber keine Worte dafür hatte. Und manchmal kann man es auch eben so tun. Und natürlich musste ich auch mein Lieblingsbuch anmalen, die Psalmen und David, der sowieso mein Held ist. Und es entstanden in dieser Zeit auch Wüstenlieder, manchmal auch nur Zeilen inspiriert von den Psalmen, aber Neues entstand, Verborgenes kam hervor. Regentropfen brachten Samen hervor, der im Verborgenen schlummerte und nun endlich an die Oberfläche kommen konnte. Und um diese Spuren in der Wüste, da handelt auch ein Song, den wir gleich im Anschluss noch schauen wollten. Er ist von Michael Patrick Kelly und ich denke, ihr kennt ihn und er heißt Traces, also Spuren. Und wir schauen ihn uns gleich noch an. Und manchmal sehen wir Gottes Wirken eben nur in der Rückschau. Und wenn du sagst jetzt, okay, das kenne ich und die Wüste ist vielleicht doch manchmal einfach mehr, als du tragen kannst und mehr, als du eigentlich möchtest. Und wenn du eigentlich immer treu bist und Lobpreis machst und der manchmal aber einfach nur gefühlt gegen die Wand geht. Und wenn du immer wieder einfach denkst, dass du scheiterst, dann kannst du dir trotzdem sicher sein, Gott spricht zu dir, ich führe dich durch dein Scheitern in das gelobte Land. Und ich bin mit dir mit jedem Schritt und ich bringe das gute Werk in dir zur Vollendung. Durch jedes Gebet, durch jedes Lied, das du singst, wenn du nah an meinem Herzen bleibst. Denn die Wüste bei Gott bedeutet immer beides. Ein Ort zum Scheitern, Zwischenland, Stille, dem geplanten Scheitern, deinem geplanten Scheitern. Und kein Ort zum Scheitern, sondern ein göttlicher Umweg. Gottes Stimme hören, heiligen Boden betreten, deine Berufung finden und deine Bestimmung leben. Da habe ich dich getragen. Ja, es bleibt eigentlich nur noch eins dazu zu sagen, oder? Genau. Spät noch und dann schauen wir uns noch das Video von Michael Patrick Kelly an. Jesus, danke für Eremus, diesen stillen und heiligen Ort, zu dem ich immer wieder kommen kann, wo mein Lobpreis so viel lauter ist als mein Alltag, wo deine Stimme so viel lauter redet und Sterne so viel klarer leuchten. Zeig du mir, was dran ist und ob es dran ist, mich neu füllen zu lassen oder ob ich gerade eine Zeit der Fülle erlebe und meine Fülle weitergeben kann an andere, die weniger haben, an andere, die gerade jetzt durch Wüstenzeiten gehen. Danke, dass du mich siehst. Danke für dein Vaterherz. Danke für Lobpreis. Danke für deine Spuren.